Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt auch in der Predigtvorbereitung bei mir warst. Es ist dein Wort, Herr, dass du jetzt durch mich der Gemeinde sagen möchtest, dass du die Herzen berühren möchtest, dass du ja einfach die Augen öffnest und dass die Worte, die ich sage, dass das ein Segen wird und Frucht bringt. Danke, Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind gerade im Epheserbrief, einem Brief voller geistlicher Tiefe. Und hier geht es um unsere Identität in Christus, unsere Autorität und unseren Auftrag als Gemeinde. Und in den letzten Predigten haben wir gehört, wir sind ein neuer Mensch in Christus, wir sind Kinder Gottes, wir sind gerettet und wir sind Gottes Erbe. Die Identität in Christus ist die Grundlage. Und nun geht es um die Vorbereitung auf die geistliche Autorität, die nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gottes Kraft bewirkt wird. Und ich habe hier ein Stück Schwarzbrot. Ziemlich hart und mit harter Rinde. Und es steht sinnbildlich für diese Predigt. Nicht nur, dass es vielleicht eine Schwarzbrotpredigt wird, hoffe nicht. Aber wie lange ich dran gekaut habe an diesem Text. Und es war definitiv eine große Herausforderung für mich. Und vielleicht kennt ihr das. Manche Texte, die sind so schwer zu verdauen. Und manchmal lässt Gott uns buchstäblich so am ausgestreckten Arm zappeln. So gefühlt, nicht weil er fern ist oder weil er unsere Not nicht sieht, sondern weil er uns durch diese Auseinandersetzung mit seinem Wort auch schleifen und formen will. Wir haben gehört, wer wir in Christus sind. Und heute geht es eben um den nächsten Schritt, wie wir in der Kraft leben können, die Gott uns schenkt, nicht aus eigener Macht, sondern durch Christus. Danke. Und ich habe die Predigt umschrieben mit, was habe ich davon? Was kann ich daraus eben für mein Leben mitnehmen? Wie wirkt sich das in meinem Leben aus? Und ja, ich bete dafür, dass der heutige Text dir hilft zu erkennen, was du empfangen hast und wie du darin leben kannst. Lasst uns nun gemeinsam den Text lesen, in dem Paulus für die Gemeinde betet, ein Gebet, das auch für uns heute noch gilt. Ich mache es einfach so. Deshalb höre auch ich, nachdem ich um euren Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen unseres Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Soll ich das Mikrofon nehmen?
Besser, gell?
Jetzt geht's besser, gell? Paulus schreibt, ich habe von eurem Glauben gehört und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und er dankt Gott dafür, dass sie nicht nur an Jesus glauben, sondern auch in Liebe miteinander umgehen. Ja, das ist der Grund zur Dank oder ist eigentlich ein Grund zur Dankbarkeit, wenn eine Gemeinde nicht nur den Glauben lebt, sondern auch in einem liebevollen Miteinander wächst. Schaut euch mal um hier, jeder von uns, wenn ihr euch auch, vielleicht habt ihr nicht alle begrüßt, jeder hier ist von Gott geliebt. Jeder von uns ist ein Grund zur Dankbarkeit. Und sollten wir nicht dankbar sein, dass es Geschwister gibt, die unseren Glauben teilen und wir hier in der Gemeinde eine Einheit bilden in Christus? Und Paulus betet weiter im Vers 17, dass Gott euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. Und Paulus bittet jetzt nicht um Kraft oder Erfolg, sondern um Erkenntnis. Denn nur die wahre Erkenntnis kann uns auch verändern. Und kennt ihr das Gefühl, wenn uns plötzlich ein Licht aufgeht? Wenn wir ein echtes Aha-Erlebnis haben, und so ist es auch bei Gottes Wort, manches verstehen wir erst, wenn Gott unser Herz erleuchtet, dann erkennen wir, wie es auch zu unserem Leben passt und wie es auch dort wirkt oder auch wirken könnte. Paulus betet für die Gläubigen, dass sie den Geist der Weisheit und Offenbarung empfangen. Um den Gott des Herrn Jesus Christus und Vater der Herrlichkeit zu erkennen. Und das gilt auch für uns. Es geht darum, zu erkennen, was wir haben und wie gesegnet wir sind. Und dabei geht es nicht nur um irdische oder materielle Dinge. Und genauso ist es auch bei Gott. Wenn wir das Wesen Gottes, die Offenbarung seines Heilsplans verstehen, erleben wir ein Gefühl der Nähe zu ihm. Und Paulus bittet, dass ihre, also unsere Augen des Herzens erleuchtet werden, dass also wir den Durchblick bekommen, um die Hoffnung der Berufung zu erkennen. Nächster Vers, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Welche Hoffnung haben wir denn eigentlich? Unsere Hoffnung ist ewiges Leben, die Gerechtigkeit, die Gemeinschaft mit Gott und die Herrschaft mit Christus. Und ich lade dich jetzt ein, einen Moment darüber nachzudenken. Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf oder morgens auf und dein erster Gedanke ist nicht Sorge oder eine endlose To-Do-Liste, sondern diese Hoffnung. Stell dir vor, wie wunderbar es und schön es sein wird, mit Gott in seinem Reich für immer zu leben. Wie würde dein Tag aussehen? Im zweiten Teil des Verses heißt es, der Reichtum seines Erbes in den Heiligen. Und das bist du. Du bist sein Erbe. Du bist Gottes kostbarer Besitz, sein Schatz, sein Wunschkind, auf das er sich freut. Und wir fragen uns nicht, was hinterlasse ich Gott, sondern was bedeutet er mir und was bedeute ich ihm?
Vielleicht denkst du manchmal, ja, ich bin nicht genug, ich habe versagt, ich bin weit weg von Gott. Aber Gott sieht es anders. Er sieht dich und mich als wertvoll, ererbt und gewollt. Also sein Wunschkind sozusagen. Und nachdem du dich für Jesus entschieden hast, für ihn entschieden hast, ist sozusagen sein Wunschtraum in Erfüllung gegangen. Und da ist Jubel im Himmel, heißt es. Da wird gejubelt mit jeder Entscheidung für Gott, für Jesus. Wird gejubelt. Und die Heiligen, das sind auch wir. Die, die zu Jesus gehören. Zuerst die Judenchristen, schreibt er, dann eben durch den Heiligen Geist auch wir Heidenchristen. Du und ich, diejenigen, die durch den Heiligen Geist Zugang zu diesem Erbe erhalten haben. Und es steht geschrieben, dass wir sowohl ein Reichtum als auch eine Herrlichkeit für Gott sind, von unschätzbarem Wert. Und Paulus betet, dass du begreifst, dass du Gottes Erbe bist. Wir sind also nicht mehr schutzlos und allein, sondern geborgen inmitten dieser wunderbaren Familie, so können wir es uns vorstellen, und der unermesslichen Kraft Gottes. Und ein paar Verse später wird uns auch noch klar, wer das Familienoberhaupt ist. Und ich habe hier ein Beispiel. Das haben wir vielleicht schon mal gehört, aber immer wieder. Stell dir vor, ein König kommt heute zu dir und sagt, ich habe dich erwählt, dich. Du bist nicht mehr nur Bürger meines Reichs, sondern du bist mein Kind. Und ich habe beschlossen, dass du eines Tages mit mir regieren sollst. Und dann sagt er aber, noch bist du nicht bereit. Ich muss dich erst vorbereiten. Dein Herz, dein Denken, deinen Charakter. Denn eine Macht ohne Reife, die zerstört. Und genauso ist es bei Gott. Um im himmlischen Reich regieren zu können, müssen wir uns hier auf der Erde erstmal vorbereiten. Sozusagen bei Jesus in die Lehre gehen. Und zeigen, dass wir es auch ernst meinen. Gott kann uns nämlich nur gebrauchen, wenn wir voller Demut sind, auf ihn hören und ihm gehorchen. Der Vers 19 oder ab dem Vers 19 heißt dann, die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, wir sind immer noch bei Paulus Gebet für einen Durchblick und das Verständnis für Gottes überwältigende Kraft in uns. Und es gibt mehrere Begriffe für Kraft, nämlich Stärke, Fähigkeit, Wunderkraft, auch Wirksamkeit, körperliche Kraft, Gewalt, Übermacht, Vollmacht, Herrschaft. Aber das ist der wichtigste, vielleicht der wichtigste Punkt. Du lebst nicht in deiner Kraft, sondern in der Kraft, die Tote auferweckt. Wow. Eben diese Kraft, die heilt, die erneuert, die vergibt, die befreit, die Hoffnung gibt, wo keine mehr ist. Und wir sollen begreifen, dass in uns die gleiche göttliche Kraft wirkt, die Jesus auch von den Toten auferweckt hat. Und ebenso, auch wo es für uns dann hingeht, wer wir für Gott sind, dass so viel in uns am Wirken ist, dass uns eigentlich auch niemand aufhalten kann. Denn Gottes Kraft ist wirksam und real. Auch heute noch erleben wir Wunder um uns und in uns. Und die Kraft, die ist nicht nur theoretisch, sondern die wurde sichtbar in der Auferstehung Jesu. Und Das bedeutet, Gott ist die Quelle, also der Ursprung aller wahren Autorität und nicht Menschen, Systeme oder Mächte. Genau. Das Bild war mal in einem Status drin und das ist so passend. Das Löwenbaby vorne, ich hoffe, ihr seht es, und dahinter die Mutter. Und drauf steht, es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Und wenn du dich manchmal so wie das kleine Löwenbaby fühlst, unsicher, verletzlich, zu schwach, dann vergiss nicht, hinter dir steht der Löwe von Juda. Jesus, Herr aller Herren, die Kraft, die den Tod besiegt hat, die ist in dir und die ist mit dir. Im Vers 20 steht dann, Christus wurde über alles erhöht und zu seiner Rechten in den Himmel gesetzt. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und über jeden Namen. Ja, über alle Mächte, die geistlichen, politischen, himmlische Mächte, alles, auch die Finsternis, alles beherrscht er. Über alles und wirkt jetzt schon an uns, nicht irgendwann. Und da kann es politisch drunter und drüber gehen. Da können Menschen versuchen, ihre Macht demonstrieren zu wollen, wollen die Angst einjagen, aber Jesus hat alles unter Kontrolle. Das ist unsere Zusage, auch wenn wir es im Moment vielleicht auch nicht sehen oder nicht immer sehen. Und das bedeutet für uns, du brauchst keine Angst zu haben, weder vor Krankheit, vor der Zukunft, vor dem Alter, vor Kriegen und so weiter, vor was weiß ich. Und du bist Teil seines Leibs, seiner Gemeinde. Und er, also Jesus, ist sowohl das Fundament, der Grund, als auch das Haupt. Und wir sind sein Leib. Und ich habe ein schönes Bild gefunden. Das ist die, also Jesus und die Braut. Die Gemeinde wird ja als Braut auch bezeichnet. Und das heißt, wenn wir noch eins weitergehen, genau, also jeder von uns ist praktisch ein Teil dieser Braut und insgesamt sind wir die Gemeinde und in uns wirkt Jesus. Das heißt, du handelst in seiner Autorität. Er ist mittendrin. In dem vorigen Bild würde er praktisch mit uns, mit der Gemeinde, mit der Braut so verschmelzen. Du handelst nicht allein und nicht kraftlos, sondern als Teil von einem Größeren. Und seine Autorität, die ist absolut und unvergleichlich. Gibt's nichts anderes. Wie überragend groß seine Kraft an uns ist, steht im Text, die wir glauben, nach der Wirksamkeit seiner Macht, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Aber wir leben oft unter unseren Möglichkeiten. Wir beten oft zu klein, denken klein, erwarten klein, weil wir nicht erkennen, was wir schon empfangen haben. Da geht es nicht um Machtdemonstration, was wir empfangen haben oder was wir schon haben, sondern es geht um die Kraft Gottes, die auferweckt, die heilt, die erneuert, die durchträgt und freisetzt durch uns. Doch um damit umzugehen, braucht es eben auch die Vorbereitung auf diese geistliche Autorität. Denn bevor du mit Jesus herrschen kannst, muss Jesus dich beherrschen. Und Gott will, dass du dich darauf vorbereitest. Denn Macht ohne Reife, die zerstört. In Vers 22 und 23 heißt, Jesus ist Herr, auch wenn wir es nicht immer sehen. Er regiert, auch wenn wir es im Alltag nicht merken. Ja, ich selber verliere oft auch mal den Blick zwischen Sorgen und Aufgaben und Herausforderungen. Fühlt es sich manchmal gar nicht so an, als wäre Jesus wirklich der Herr. Und doch ist es wahr. Jesus regiert. Jesus, du regierst. Du hast am Kreuz schon alles vollbracht. Gott hat dir, Jesus, alles zu Füßen gelegt und dich als Haupt über die Gemeinde gesetzt. Wir sind deine Gemeinde, sind dein Leib. Wir sind untrennbar mit dir verbunden. Du leitest, wir folgen. Du gibst Kraft und wir handeln in deiner Autorität. Und was bedeutet das für uns? Wir dürfen sicher sein, Jesus ist wirklich Herr über alles, auch über das, was uns Angst macht. Und wir wissen, wer wir sind, nämlich ein Teil seines Leibes. Wir gehören zu ihm, untrennbar. Und wir dürfen bitten, wie Paulus es getan hat, Herr, öffne uns die Augen für diese Wahrheit, denn sie verändert unser Leben. Was haben wir durch Jesus, durch Christus bekommen, nämlich die geistlichen Segnungen in der himmlischen Welt und mitten im Alltag? Gott hat uns angenommen, geheiligt, gerecht gesprochen, er hat uns vergeben und wir dürfen ihn kennen. Wir haben Hoffnung und wir haben den Heiligen Geist. Wir gehören zur Familie und wir dürfen mit ihm herrschen, jetzt schon ein Stück weit. Und einmal ganz, wenn er wiederkommt. Aber noch leben wir hier, in einer Welt voller Versuchungen, Unsicherheiten und Spannungen. Und deshalb bleibt eben die entscheidende Frage, bevor du mit Jesus herrschen kannst, darf er dein Herz regieren? Wie bereitest du, wie bereiten wir uns darauf vor, dass er in unserem Leben das Sagen hat? Wie können wir lernen, mit Gottes Kraft richtig umzugehen? Zum einen eben, indem wir ehrlich auf unser Herz schauen. Was leitet mich im Alltag? Wer oder was bestimmt, wie ich entscheide, wie ich mich fühle, wie ich denke? Sind es positive oder negative Einflüsse, Nachrichten, falsche oder unwahre Gedanken auch über uns selbst? Zum anderen, indem wir treu sind, auch in kleinen Dingen. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, dem wird Größeres anvertraut. Treue zeigt sich nicht erst in den großen Aufgaben, sondern im Alltag. Was tust du und wie tust du es? Wie gehst du mit anderen um? Wie gehst du mit dem um, was dir anvertraut ist? Ob in der Familie, im Beruf oder in der Gemeinde? Und dann noch, indem wir auch nach Gottes Weisheit fragen. Paulus betet, dass wir den Geist der Weisheit und Offenbarung bekommen, denn ohne den Heiligen Geist bleibt vieles nur Theorie. Und er ist es, der uns zeigt, wie geistliche Autorität wirklich funktioniert. Ja, und bitte doch einfach mal, Gott, schick mir den Heiligen Geist, stell ihn mir zur Seite, ich brauche ihn. Und die gute Nachricht ist, er macht's. Und es gibt aber in unserem Leben immer wieder Stolperfallen. Versuchungen. Auch Jesus wurde verführt in der Wüste und ihr kennt die Geschichte. Der Teufel bietet Jesus alle Reiche dieser Welt ohne Leiden, ohne Kreuz, Macht und Ehre, aber ohne Gottes Weg. Und Jesus lehnt alles ab. weil echte Autorität nicht durch Abkürzungen entsteht, sondern durch Vertrauen, Gehorsam und Liebe. Und heute gibt es die Versuchungen immer noch, nur sind sie halt anders verpackt. Auch wir erleben diese Wüstenzeiten, in denen wir hungern nach allem Möglichen. Kennt ihr bestimmt. Und da geht es eben um das Haben-Wollen, die Begierden und diese Lüste, Gelüste und wie wir uns das immer so zurechtdrücken und schönreden. Das habe ich mir verdient, das leiste ich mir. Kannst du auch mal auf was verzichten oder fällt es dir schwer? Jesus hatte Hunger, aber er hat nicht aus Steinen Brot gemacht. Satans Versuchung heißt zum Beispiel, du kannst alles haben, wenn du dich anpasst. Kleine Lügen, auch die Eigenlügen, Kompromisse, Karriere ohne Charakter. Oder als er ihn auf die Zinnen im Tempel führt und ihn auffordert, runterzuspringen, da heißt es ja in unserer heutigen Zeit, zeig dich, hol dir Applaus, jeder sieht dich, bewundert dich. Und dann wird das Ziel plötzlich die Anerkennung. Selbstdarstellung wird dann normal. Oder zum Beispiel auch keine klare Haltung zeigen, bloß nicht anecken, schief angeschaut zu werden. Jesus blieb immer klar. Er wusste, wem er gehört und was wirklich zählt. Und wir dürfen in dieser Kraft genauso leben. Nicht aus eigener Stärke, sondern mit seiner Hilfe. Und damit wir frei werden von der Meinung anderer und Gott wirklich dienen können. Und was bleibt uns? Gott hat uns viel anvertraut. Seine Kraft, seine Hoffnung, seine Nähe. Aber er erwartet auch, dass du lernst, damit weise und demütig umzugehen. Nicht für dein Ego, sondern um anderen zu helfen, zu heilen, zu lieben. Du bist berufen, beschenkt und du wirst vorbereitet. Meine Aufforderung, lass dich von Gott formen, lass dir die Augen des Herzens öffnen, sei treu mit dem, was dir anvertraut ist, dann wird Gott dir mehr zutrauen. Und zum Schluss, bevor du mit Jesus herrschen kannst, muss er dein Herz regieren. Wenn du spürst, dass diese Kraft noch fehlt, dann fang heute an, Jesus dein Herz zu öffnen. Denn seine Herrschaft beginnt nicht im Außen, sondern in dir. Und ich habe ein Lied heute ausgesucht, das genau diesen Text aus dem Vers 18 beinhaltet. Open the Eyes, wir haben schon öfter gesungen, genau das. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Lied, das wir jetzt hören. Und ihr dürft es gern genießen, mitsingen und dass Gott uns eben diese Augen öffnet. Können wir es hören? Mit Bild.